Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Berlin und Paris wollen in der EU mit gutem Beispiel vorangehen und Kinder und Jugendliche aus dem zerstörten Lager Moria aufnehmen. Wir sprechen darüber und über die deutsch-französische Führungsverantwortung in der EU zu Beginn dieser Sendung. Blicken dann auf die seit Wochen andauernden Proteste gegen die Regierung in Bulgarien. Die Haltung der EU gerät dort immer stärker in die Kritik. Und schauen auf die schwindende Unterstützung für die Separatisten in Katalonien, die heute zur Großdemonstration aufgerufen haben. Es gehört zu den politischen Konstanten in Europa, dass sich die EU vor allem dann in Bewegung setzt, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen. Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria haben Paris und Berlin genau das in der Flüchtlingspolitik vereinbart. Eine abgestimmte deutsch-französische Antwort auf das Leid der Geflüchteten kündigte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gestern an. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte am Abend Details.
Gleichzeitig habe ich den griechischen Ministerpräsidenten gefragt, was können wir helfen? Und seine Bitte war, dass wir insbesondere die Minderjährigen, die jetzt ja auch auf das griechische Festland gebracht wurden, aufnehmen. Wir haben mit Frankreich Kontakt aufgenommen. Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedstaaten auch.
Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Abend. Beteiligen an der Aufnahme von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen wollen sich auch die Niederlande. In der übrigen EU indes herrscht einstweilen lautes Schweigen. Bislang wenig Unterstützung also für die beiden mächtigsten EU-Staaten, die erneut gemeinsam Führung für Europa übernehmen wollen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jürgen Ritte. Der Germanist ist Professor an der Universität Sorbonne Nouvelle in Paris und leitet einen interdisziplinären deutsch-französischen Studiengang, arbeitet also an der Schnittstelle beider Länder. Guten Morgen, Herr Ritte.
Guten Morgen, Herr Noll.
Herr Ritter, wir haben diesen deutsch-französischen Gleichklang nach Jahren des Streits oder zumindest der spürbaren Distanz schon beim Vorstoß für gemeinsame Schulden in der EU im Sommer gesehen. Jetzt also dieses Signal in der Flüchtlingspolitik. Wenn Sie uns das aus Ihrer Pariser Perspektive schildern, geht es um eine humanitäre Geste oder steckt mehr dahinter?
Da steckt eindeutig mehr dahinter, auch wenn eine humanitäre Geste ja schon Anlass genug zum Handeln ist, vor allen Dingen in diesem Fall. Aber man hat auf beiden Seiten begriffen und aus ganz unterschiedlicher Perspektive, dass diese Flüchtlingskrise eine Krise ist, die für die gesamte europäische Integration eine große Bedrohung ist. Man hat allzu lange in Deutschland vor allen Dingen die Last auf die Mittelmeerländer abgewälzt, Italien, vor allen Dingen Griechenland, indem man sich darauf berief, dass diese Länder ja verantwortlich seien für den Schutz der europäischen Außengrenzen. Und dieses Argument trägt ja schon lange nicht mehr, denn diese Grenzen sind sehr löchrig geworden. Und Italien fühlte sich alleingelassen und dieses Alleingelassensein führte in Ländern wie Italien, aber auch anderswo, zum Aufstieg von so gefährlichen und vor allen Dingen europafeindlichen Populisten wie Matteo Salvini, der im letzten Sommer beinahe italienischer Premierminister geworden wäre, dann hätten wir noch ein großes Problem gehabt. Also die Flüchtlingskrise und wie sie behandelt wird, wie sie in den Ländern aufgenommen wird, ist ein Sprengstoff innerhalb der Länder. Und deswegen kann man die Mittelmeerländer damit nicht alleine lassen. Wir haben gesehen, was das für Konsequenzen hat. Und von anderer Seite her muss man sagen, dass auch Frankreich aus der Deckung gegangen ist. Dort hatte man immer Angst vor der traditionell starken extremen Rechten, dem Front National, der aus jedem Ausländer ein Wahlkampfargument macht. Aber Macron prescht jetzt vor und sagt, wir nehmen das, wir machen das gemeinsam. Und das ist meines Erachtens auch eine Konsequenz aus den Überlegungen zur europäischen Kreditaufnahme, um die Corona-Krise zu bewältigen. Also es ist mehr als nur die humanitäre Geste, es ist ein politisches Signal. Und es war Zeit, dass Deutschland und Frankreich diesen Führungsanspruch noch einmal effizient untermauern.
Bleiben wir mal beim Führungsanspruch. Nun erleben wir diese Einigkeit in einer Zeit, in der Deutschland in Europa die Rolle, ja, des europäischen Klassenprimus eingenommen hat. Wir sehen das auch in der Corona-Pandemie, wo Frankreich gestern mit fast 10.000 Neuinfektionen am Tag einen neuen Rekord gemeldet hat und Deutschland diese Dramatik eben nicht hat. In Frankreich sind da auch Minderwertigkeitskomplexe Deutschland gegenüber ein Thema. Was heißt das für die Frage, wer die Führung in diesem Duo übernimmt?
Na, ich glaube, die Zeiten der Minderwertigkeitskomplexe sind eigentlich vorbei. Das hat man zuletzt im Rahmen der Einführung des Euro erlebt, wo man noch glaubte, nicht ganz zu Unrecht, das sei vor allen Dingen eine deutsche Idee und würde vor allen Dingen den Deutschen nutzen, was ja dann in der Tat auch der Fall war. Und da war noch einmal die Angst vor der deutschen Wirtschaftsmacht, das große Misstrauen gegenüber Deutschland, dem Allmachtsanspruch und so weiter. Das hat sich alles gegeben, das ist etwas lockerer geworden, weil man eben auch durchaus sieht, was der Preis ist, den Deutschland dafür bezahlt, dass es wirtschaftlich mächtiger ist als Frankreich. Aber die Rollenverteilung ist ja eine, die den Temperamenten im Grunde genommen entspricht. In Frankreich hat man sich lange beklagt darüber, dass Deutschland sich doch immer sehr vornehm zurückhält, wenn es auch um militärische Einsätze in Nordafrika geht, in Mali, im Subsahara-Teil, auch im Sahara-Afrika. Das ist ja auch das Hinterland wiederum der Flüchtlingskrisen. Und Deutschland begleitet das im Grunde genommen diplomatisch. Das scheint jetzt die Aufteilung gegenüber der Türkei zu sein, wo Macron in den vergangenen Tagen in Ajaccio bei der Mittelmeerkonferenz die Muskeln hat spielen lassen, vor allen Dingen Erdogan gegenüber, und die Deutschen versuchen zu vermitteln. Aber ganz durchschauen kann man das nicht. Die Lage im Mittelmeer ist extrem komplex und ich hatte den Eindruck, dass Deutschland, was Libyen angeht, eine etwas andere Haltung gegenüber der Türkei hat als Frankreich, wo Frankreich ja auch ganz offen in Konflikt mit der Türkei steht.
Wenn wir zum Schluss noch mal ganz kurz auf die Schnittstelle zwischen Kultur und Politik schauen. Der Kulturwissenschaftler Klaus Leggewie und der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit, die haben in der FAZ in dieser Woche eine deutsch-französische Föderation gefordert. Ist das eine Utopie oder ein Projekt, an dem die Politik wirklich arbeiten sollte?
Es ist eine Utopie, an der wir arbeiten sollten. Also das ist auf jeden Fall etwas, das man unterstützen muss. Denn Deutschland und Frankreich sind ja nicht nur der vielberufene Motor der europäischen Integration, der Wirtschaftsmotor, aber auch der politische. Sie sind auch das Laboratorium der europäischen Integration. Das hat man gesehen an Großprojekten wie der Airbus-Industrie, die ja doch einen deutsch-französischen Kern vor allen Dingen hat. Es gibt eine deutsch-französische Hochschule mit inzwischen Tausenden von Diplomierten in verschiedensten Studiengängen aus einem Netzwerk von deutschen und französischen Hochschulen. Beide haben die Diplome. Es gibt Polizeieinheiten. Es gibt das Beispiel Saarland, das beschlossen hat, ein zweisprachiges Land zu werden. Das sind alles kleine Schritte, die enorm viel Arbeit verlangen, auf der Arbeitsebene eben und nicht eben nur auf der Gipfeltreffen von Politikern. Aber wenn so grundsätzlich verschiedene Länder wie Deutschland und Frankreich zusammenfinden, dann ist eigentlich auch Platz für alle anderen in diesem Boot. Deswegen, dieses europäische Projekt muss als Konföderation oder auch anders weitergetrieben werden. Und mich erinnert das immer an einen Satz von Massimo D'Azeglio, der 1861 bei der Einigung Italiens gesagt hat, jetzt haben wir Italien, wir brauchen nur noch Italiener. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir in Europa haben. Auf der politischen Ebene kommen wir langsam voran, aber ich fürchte, dass oft die Menschen liegen gelassen werden und sich nicht als Europäer fühlen. Aber das ist dann ein anderes Problem.
Einschätzungen waren das von Jürgen Ritter aus Paris. Der Germanist von der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle leitet einen interdisziplinären Studiengang in Frankreich und Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Bitte sehr.
Die Wut der Menschen über die Politik ist groß in Bulgarien. Seit Anfang Juli machen sich allabendlich tausende Demonstranten auf den Weg zum Regierungssitz und fordern den Rücktritt von Regierungschef Bojko Borissow sowie dem Generalstaatsanwalt und anschließende Neuwahlen. Das von Borissow geführte Land ist für die Protestbewegung zum Mafiastaat verkommen. Es geht um enge Verbindungen zwischen Oligarchen mit der politischen und juristischen Führung im Land. Ein altbekanntes bulgarisches Problem, das die Politik nicht angehe, wie dieser Demonstrant kritisiert. Ich erinnere mich genau an die Massenproteste 1997. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass wir 20 Jahre später im selben Stall leben würden und nochmal protestieren würden, ich hätte ihn ausgelacht. Ein wütender Demonstrant in Sofia war das. Der Regierungschef zeigt sich bislang von den Protesten unbeeindruckt und absolviert sein übliches Programm. In dieser Woche heißt das Besuch einer neuen Kinderklinik und die Einweihung eines Teilstücks der Autobahn Europa. In Bonn bin ich jetzt verbunden mit der freien Journalistin Rainer Breuer, die regelmäßig aus Bulgarien berichtet. Frau Breuer, jeden Tag wird in Bulgarien demonstriert. Wie würden Sie aktuell die Lage beschreiben?
Ja, im Gegensatz zur letzten Woche, wo die Proteste unruhig und mit Festnahmen und Verletzten verliefen, war der gestrige Tag, der 64. Tag der Proteste, ohne Zwischenfälle. Das Motto gestern war, es soll Licht werden, ein Titel eines berühmten bulgarischen Liedes. Die Demonstranten haben mit ihren Handys die Straßen von Sofia zum Leuchten gebracht. Und ja, während die Massen in Sofia protestieren, Sie haben es gesagt, reist der Ministerpräsident durchs Land und zeigt sich als Macher und Manager der Nation. Doch er merkt zunehmend, dass ihm eben die Kontrolle aus den Händen gleitet.
Wie groß ist der Rückhalt in der Bevölkerung für die Protestbewegung, die ja vor allem von der Mittelschicht getragen wird?
Der Rückhalt ist groß. Laut Umfragen unterstützen über 60% der Bevölkerung die Proteste. Ja, es ist die Mittelschicht, die urbane Mittelschicht, aber nicht nur. Da sind auch Rentner, Lehrer, Beamte, Regimekritiker jeglicher Couleur. Die parlamentarische Opposition, die Sozialistische Partei, ehemals Kommunistische Partei, mischt auch mit, aber ist lediglich eine Fußnote der Proteste. Es sind eben vor allem die jungen, die gut ausgebildeten Menschen, die es satt haben und die eben keinen Fortschritt mehr sehen im Land.
Die Demonstranten werfen der Regierung und der Justiz Mafia-Methoden vor. Woran machen Sie das konkret fest?
Ihre Liste ist lang, in der Tat sehr lang. Es gab in der Vergangenheit viele, viele Skandale, auch kuriose Skandale. Zum Beispiel gab es da den Salamigate-Skandal, wo ein Abgeordneter aus der Partei des Ministerpräsidenten einen Fleischproduzenten in Bulgarien bedroht hat und von ihm regelmäßige Salami-Lieferungen wollte, wenn er sein Geschäft weiterführen möchte. Es gab auch andere Skandale, ein Apartment-Skandal, wo viele Minister der regierenden Partei für wenig Geld und durch dubiose Geschäfte Luxus-Apartments erworben haben. Dann wurden mehrere Tonabschnitte geleakt, wo eine Stimme, die dem Ministerpräsidenten Boyko Borisow ähnelt und die in einer sehr vulgären Sprache gegen Politiker und Amtsinhaber wettert. Und es wurden Bilder geleakt, die auch den Ministerpräsidenten schwer belasten. Man sieht den dann da im Bett liegend mit einer Waffe und Batzengeldscheine. Aber letztendlich, das, was die Menschen am meisten wütend macht, sind die Verstrickungen zwischen den Gewalten, vor allem zwischen der Generalstaatsanwaltschaft und der Regierungspartei, konkret dem Ministerpräsidenten Boyko Borisow. Der Generalstaatsanwalt hat große Machtbefugnisse in Bulgarien. Dieser Posten in der jetzigen Form, in der er jetzt ist, ist ein Überbleibsel aus der kommunistischen Zeit. Der Generalstaatsanwalt sieht das, was er sehen will und unternimmt nur das, was er will. Also es ist sehr intransparent, seine Entscheidungen sind nicht nachvollziehbar. Der trägt auch wenig zur Korruptionsbekämpfung bei. Er ist sogar eine Quelle von Korruption, wie sich ein Vertreter der unabhängigen Venedig-Kommission, die diese Prozesse beobachtet, ausgedrückt hat.
Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, hat gestern große Sorge angesichts der Lage in Bulgarien geäußert. Aber die EU lässt Regierungschef Borisow weitgehend unbehelligt, kann man sagen. Fühlt sich die Protestbewegung von der EU alleingelassen?
Das ist ein sehr guter und ein sehr wunder Punkt. Die Bulgaren, also die meisten, die derzeit auf der Straße protestieren, sind überzeugte Europäer. Die Bevölkerung in Bulgarien ist eine der EU-freundlichsten, die Europa je hatte. Aber paradox ist, dass eben diese Pro-Europäer jetzt im Moment sehr, sehr sauer sind auf die EU. Sie wollen kein Geld. Es geht nicht um mehr Subventionen. Die wollen die Werte, die Institutionen, die für die Europa steht, nämlich Rechtsstaatlichkeit. Und die fühlen sich in der Tat alleine gelassen. Sie können das auch gar nicht verstehen, diese ungebrochene Unterstützung für die bulgarische Regierung in Berlin und in Brüssel. Das macht die Menschen wütend. Ein Beispiel: Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, zu der auch GERB gehört, das ist die Partei von Boyko Borisow, Manfred Weber hat sich sehr solidarisch für Boyko ausgesprochen. Das können die Massen eben nicht verstehen und es scheint so, die EU will einfach kein weiteres Problemkind in der EU-Familie haben. Brüssel schaut also weg, die Menschen im Land wollen das aber nicht mehr und es wurden Forderungen laut, dass die EU den Geldhahn zudrehen soll, also die Geldflüsse aus Brüssel. Sagen die Demonstranten, ohne rechtsstaatliche Rahmenbedingungen sind schädlicher als gar kein Geld. Also sie würden eben dieses korrupte System, das die Bulgaren jetzt haben, eben am Leben halten.
Noch ganz kurz die Einschätzung. Glauben Sie, reguläre Wahlen sind im kommenden Frühjahr, dass Borissow bis dahin durchhält?
Es läuft vorzeitig auf Neuwahlen hinaus. Das will der Ministerpräsident im Moment eigentlich gar nicht hören. Aber Neuwahlen werden nicht das Problem lösen. Die bringen nicht viel, denn in Bulgarien gibt es oligarchische Machtstrukturen jenseits dieser staatlichen Institutionen, die jeden Machtwechsel letztendlich überleben können. Also sie werden von den wechselnden Machtverhältnissen im Parlament kaum berührt.
Die freie Journalistin Rainer Breuer war das zu den Protesten in Bulgarien. Besten Dank. Es ist eine Mischung aus Politik und Folklore, der alljährliche bunte Protestmarsch Hunderttausender Katalanen am 11. September für die Unabhängigkeit. Corona-bedingt muss der Massenauflauf in dieser Form heute ausfallen, aber demonstrieren wollen die Befürworter einer katalanischen Unabhängigkeit trotzdem. Sie brauchen dringend neuen Schwung, denn in der Corona-Krise ist ihr Rückhalt in der Bevölkerung geschwunden, wie Marc Dugge berichtet.
Massendemonstrationen können sie. Wenn die Separatisten am 11. September in Barcelona zur Kundgebung zusammenkommen, dann ist das minutiös geplant. Busse bringen Menschen aus der ganzen Region in die Stadt. Jeder Demonstrant bekommt seinen Platz zugewiesen, sein persönliches T-Shirt, seine Rolle in einer gigantischen Inszenierung. Im vergangenen Jahr sollen immerhin 600.000 Menschen auf der Straße gewesen sein. Die Bilder der Massenaufläufe sind so spektakulär, dass sie es immer wieder in die Fernsehnachrichten in aller Welt schaffen. Sie suggerieren, dass Katalonien eins ist in seinem Wunsch nach Unabhängigkeit von Spanien, auch wenn das mitnichten der Fall ist. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ist auch deswegen so stark geworden, weil sie um die Wirkung von Bildern weiß. Doch solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben, nicht geben können. Elisenda Palosia, Präsidentin der separatistischen Organisation ANC im katalanischen Fernsehen. Es gibt zum Beispiel eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Die Zugänge werden kontrolliert und es ist eine Voranmeldung vonnöten. Ohne eine Anmeldungsnummer kannst du nicht an der Demonstration teilnehmen. Das Demonstrationsrecht mit den Hygienevorschriften in Einklang zu bringen, ist wichtig und eine Herausforderung. Statt einer großen Kundgebung wird es viele kleine in der ganzen Region geben. Dort gilt Abstand halten und zwar mindestens 2 Meter. Die Organisatoren wollen sich nicht vorwerfen lassen, mit der Gesundheit der Bürger zu spielen. Doch genau das wirft ihnen etwa die rechtsliberale Oppositionspartei Ciudadanos vor. Sie hält solche Demonstrationen in Corona-Zeiten wegen der Ansteckungsgefahr für unverantwortlich und gefährlich. Katalonien ist vom Coronavirus in diesem Jahr besonders stark betroffen gewesen. Regionalpräsident Quim Torra musste sich viel Kritik an seinem Krisenmanagement gefallen lassen. Anders als sonst wird weder Torra noch einer seiner Kabinettskollegen in diesem Jahr bei den Kundgebungen dabei sein. Die einzige Konstante, seine alljährliche Fernsehansprache. Wir sind und bleiben entschlossen in unserem demokratischen Willen für die Freiheit, um die volle Souveränität unseres Landes zu erreichen, die Unabhängigkeit. Dieses Ziel finden in der Region aber offenbar immer weniger Menschen erstrebenswert. Das legt eine Umfrage des staatlichen katalanischen Meinungsforschungsinstituts CEO von Ende Juli nahe. Demzufolge wollen 50,5% der Befragten kein unabhängiges Katalonien. Das sind so viele wie seit 6 Jahren nicht mehr. Die Umfrage zeigt aber auch, dass die bei weitem größte Sorge der Katalanen derzeit die Corona-Krise ist. 4 Monate zuvor waren es noch die Beziehungen zwischen Spanien und Katalonien. Das Coronavirus macht auch der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung das Leben schwer.
Die Unterstützung für die Unabhängigkeit Kataloniens schwindet in der Bevölkerung. Ihre Befürworter wollen heute trotzdem auf die Straße gehen, Marc Dugge berichtete. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.